Tja, das ist etwas ungewohnt mit diesem Bild, oder? Seid auch ein bisschen alle erstaunt und man hat ein komisches Empfinden erstmal. Man hat so das Gefühl, man wird beobachtet, oder? Alle gucken so von draußen und oh, egal was man tut, dann ist man vorsichtiger. Irgendwie passt das ja auch ein bisschen zu dem Thema, ich habe das nicht vorbereitet mit den Scheiben. Aber wie das so ist, man muss wirklich Gott vertrauen, dem Herrn vertrauen und das müssen wir lernen. Das ist interessant und ich denke mal, angekommen am Ende eines, ja fast das Jahr rum, ist doch so, nur noch 2 Wochen, dann ist das Jahr zu Ende und da habe ich mich gefragt, was habe ich in diesem Jahr noch dazugelernt? Habe ich überhaupt was dazugelernt? Habt ihr auch was dazugelernt in diesem Jahr? Ich denke mal, die Kinder gehen zur Schule und die fangen an mit Vorschulalter, kommen in den Kindergarten, Vorschulalter, 1. Klasse, 2. Klasse und man möchte eine Entwicklung da beobachten. Man möchte sehen, wie die wachsen, wie sie selbstständiger werden. Sie fangen an mit 1+1 und irgendwann können sie Integralrechnungen. Und so sollte das auch in unserem Leben sein. Wir sollen nicht einfach da stehen bleiben und sagen, ja, ich bin jetzt gläubig, ich bin errettet, ich lehne mich zurück und alles ist schön. Alles wird gut. Ich glaube, da sollten wir schon ein bisschen dieses Empfinden in uns auch stärken. Und das gehört zu einer gewissen Entscheidung. Ich will wachsen. Ich will von meinem Herrn lernen. Und deshalb hatte ich als Überschrift, kannst ja das erste Bild vielleicht, ich habe als Überschrift gesagt, mit Jesus im Alltag. Ich meine, heute ist Sonntag, heute sind wir alle hier und heute sind wir alle heilig, oder? Wir sind besonders fromm, wir sind hier, wo Gott eigentlich versprochen hat, zu sein. Ich habe mal so ein paar Bilder zusammengestellt. Ich glaube, da findet sich jeder so mehr oder weniger da drin. Auch Sonntag in der Gemeinde, auch als Rentner kann man den Alltag irgendwie verbringen. Jeder hat einen Alltag, oder? Ich denke, auch die Rentner haben einen Alltag, kleine Kinder haben einen Alltag, Hausfrauen haben einen Alltag, Kranke haben einen Alltag. Und jeder Alltag sieht ein bisschen anders aus. Es kommt ein gewisser Gewohnheitstrott da rein. Und deshalb habe ich gedacht, mit Jesus im Alltag, das ist ja etwas, das man mehr oder weniger auch versucht umzusetzen. Am Sonntag ist das ja kein Problem. Ich meine, manche Christen haben auch am Sonntag das Problem. Die können nicht aufstehen, weil sie müde sind. Und warum soll ich dahin gehen, wo es eigentlich wichtig ist? Ach, ich bleibe noch eine Stunde im Bett. Ist leider so. Aber ich sage immer, das, wofür man begeistert ist, das, was einem richtig gut tut, da stehe ich auch um 6 Uhr auf. Ja? Das merkt man so an den Jugendlichen. Wenn sie in der Woche um 7 aufstehen müssen, vor 7, das klappt nicht oder klappt schlecht. Und am Samstag denkt man, ne, ich will noch eine Stunde länger schlafen, da steht der Elias auf der Matte. 20 vor 7. Ist er da? Ja, was soll ich jetzt machen? Ich bin wach. Ja, er ist begeistert, er hat was vor an dem Tag. Und das begeistert ihn. Ne? Und so ist es auch bei uns Erwachsenen. Wir haben auch das Problem mit begeistert sein und nicht begeistert sein. Und ich dachte, es macht Sinn, als Christ nicht nur Sonntag Christ zu sein, sondern von Sonntag bis Sonntag. Und dazwischen ist eine ganze Woche. Und ich habe gerade gesagt, also ein Alltag, das ist ja sehr unterschiedlich, der kann auch immer schön sein, der kann aber auch mit vielen Schwierigkeiten verbunden sein. Und da ist die Frage, wie gehe ich damit um? Wie gestalte ich meinen Tag? Wie fange ich denn überhaupt an? Ich habe da ein bisschen kategorisiert und habe da Leben als Christ, hatte ich gesagt, wir können einmal Jesus erleben als christliche Gemeinde oder in einer Gemeinschaft. Ich kann Jesus erleben als einzelner Christ in Notsituationen. Aber wie sieht das aus Jesus zu erleben als Christ, wenn es mir gut geht. Es gibt ja auch solche Tage und schon überhaupt hier in Deutschland geht es uns ja wirklich sehr gut. Also wenn man nicht krank ist und wenn man einen Beruf hat, also eine Arbeit hat, alles funktioniert, dann geht es einem sehr gut. Und da ist die Frage, wie lange und wann denken wir an Gott? Wann denken wir an Jesus? Und das soll eigentlich so der Kern sein. Ich hoffe, dass das klappt, dass wir das auch richtig verstehen. Als Gemeinde den Herrn zu erleben, da haben wir ja die Verheißung schon in Matthäus 18, Vers 20. Denn da, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte. Also die kleinste Zahl, wo jemand in der Mitte sein kann, ist die Zahl 2. Ne? Rechts, links, einer in der Mitte. Das funktioniert ja auch sehr gut. Und deshalb hat der Herr auch diese Zahl genannt, 2 oder 3. Wenn die zu meinem Namen hin sich versammeln, da bin ich schon da. Und das können wir, glaube ich, als christliche Gemeinde sehr gut schon leben. Ich meine, wir haben immer noch was dazu zu lernen. Aber das war gerade, was wir vorhin getan haben, was der Marco getan hat. Wir haben gerade als Gemeinde auch für die gebetet, die da auf dem Stand sind. Das ist sehr gut. Das ist etwas, was wir als Christen zueinander, füreinander tun, nicht nur tun sollen, sondern tun müssen. Weil das stärkt uns. Und der Herr hat ja versprochen, er ist da. Er möchte uns helfen, er möchte uns das geben, was wir brauchen. Grundsätzlich sagen wir, er weiß ja, was wir brauchen, also komm, von selbst. Nein, er möchte, dass wir eine Verbindung zu ihm haben. Und darum geht's, dass wir einfach diese Verbindung als Gemeinde, wenn wir dann Sonntag hier sind und als Gemeinde zusammen sind und Brot und Wein zu uns nehmen, dann ist das dieses Zeichen, dass wir mit ihm verbunden, dass wir uns an ihn erinnern. Und das tun wir auch, aber was ist dann in der Woche? Begleitet uns das noch? Ich glaube, da haben wir auch noch viel zu lernen, aber das funktioniert schon sehr gut. Und da sind wir dem Herrn dankbar und wir dürfen uns nicht auf unsere Kraft stützen, sondern wir möchten wirklich uns auf ihn stützen und ihn immer wieder um neue Kraft bitten. Wir sind im Herbst war das, ne, da haben wir noch eine schöne Tour gemacht. Ich meine, als Gemeinschaft, als Christen, das ist dann immer schön. Ne? Man kann sich beim Start auch kurz beten, dem Herrn anvertrauen, dass nichts passiert. Das ist auch sehr schön und auch sehr wichtig. Das haben wir auch getan und die Tour, die hieß irgendwie Rheinburgenwanderung. Harald, Sabine haben das organisiert, war sehr gut. Start, Ziel. Und da ist mir etwas ganz Interessantes aufgefallen. Ist vielleicht so, ich beobachte schon mal Menschen, auch wenn sie das nicht merken. Ich beobachte sie einfach nur, um bestimmte Verhaltensregeln, Gewohnheiten so interessant so aufzunehmen und zu sagen, boah, und sich selbst dann, also mich selbst, kann ich dann auch beobachten. Ich weiß nicht, ob ihr das schon so, ja, mal gemacht habt mit euch selbst. Euch selbst irgendwo setzen und dich selbst beobachten. Wie verhältst du dich? Hört sich komisch an, weiß ich. Aber man kann das auch lernen. Und da kann man bestimmte Sachen an sich selbst korrigieren. Und sagen, da hast du dich ja wirklich voll daneben benommen. Ne? Also komm, verändere das. Und das funktioniert wirklich. Ist zwar schwierig erstmal, aber das muss man auch in kleinen Schritten lernen. Was mir aber da aufgefallen ist, irgendwann hatten wir auch leichten Hunger. Erstmal sind wir losmarschiert, ne? Und alle laufen. Und die sehen einen Weg und laufen. Und plötzlich, wir waren gerade gestartet, sagte Harald, stopp, hier rechts. Da ist ja noch was, der Weg, der ging dann so steil nach oben, aber alle direkt da wollten rechts, also links hoch. Rechts, da ist noch was Schönes, was Interessantes. Was gibt's denn da? Ja, da ist ja der Bogen, der Rheinbogen. Wie heißt der? Rolandbogen, ja, siehst du, genauso informiert bin ich auch. Und ich denke, naja, was ist denn da so interessant? Wir gehen einmal um die Ecke und, wow, wunderschön, mit einem Café oben, ein Ausblick, das war einfach nur klasse. Ne? Ja? 10 Minuten da verweilt, so jetzt können wir weiter. Und das hieß ja eigentlich die Wanderung Rheinburgenwanderung. Also man könnte sich vom Namen her vorstellen, das ist ja die Wanderung, wo man Burgen begegnet. Ne? Da kam aber nichts. Ja, dachte ich, das mit den Burgen, entweder sind sie schon zusammengestürzt oder wir sind im falschen Weg. Irgendwann sind wir stehen geblieben zum Essen. Und dann kam, und das fand ich ganz interessant, Harald hatte ja den Wanderführer dabei. Und Annette Blecher kam und sagte, hör mal, wer hat denn den Wanderführer? Ich, hier, darf ich mal gucken? Ja. Dann guckte sie da rein und dann fing sie an, ja, also da könnte man ja das noch sehen. Da könnten wir, wenn man da noch weiter ist, auch das noch zu sehen. Und da könnten wir auch noch dran vorbeikommen. Dann hat sie ihn irgendwann zugeschlagen und sagt, möchte jemand noch denn sich anschauen? Alle haben nur gegessen und nö, kein Interesse. Dann dachte ich nachher so, interessant, so sind wir als Christen auch. Eigentlich haben wir den Wanderführer, ne? Die Frage ist, wie viel nutzen wir den? Wie viel gucken wir schon mal rein, um zu wissen, was kommt noch? Denn es kann ja noch ganz Interessantes kommen und wir laufen so dran vorbei. Nur weil wir in unserem Alltag so beschäftigt sind, dass wir da nicht Zeit haben, reinzuschauen. Und das ist auch so ein interessanter, sag ich mal, Vergleich, einfach sich das zu merken. Nicht nur immer darauf warten, da vorne kommt einer irgendwann und dann sagt uns noch was, dann lerne ich wieder was dazu. Ne? Wenn der Harald nicht gesagt hätte, hier erstmal rechts, wären wir alle dran vorbeigelaufen. Ne? Vielleicht eins, zwei hätten das gewusst. Und hätten aber gesagt, ich war schon mal da, also muss ich nicht unbedingt nochmal sehen. Aber so laufen wir an guten, an interessanten Sachen vorbei, auch als, im Leben als Christ. Und im Endeffekt, was haben wir davon? Wir sind gewandert, ja, wir sind müde. Und zum Schluss haben wir eine tolle Wanderung. Aber wir haben nicht viel gesehen. Weil einfach nur mit den Augen nach unten. Vielleicht sind wir sogar nachher frustriert und sagen, das war ja mal eine Wanderung, du, da habe ich ja gar nichts gesehen. Ja, warum nicht? Du hast den Wanderführer nicht gehabt und wusstest nicht, was da Schönes zu sehen ist. Ja, so ist das schon mal. Ne? Das ist schon mal so Christsein am Sonntag. Wenn aber die Woche anfängt, wir sehen ja da, wie viele Situationen da sind, und die Frage ist, wie erleben wir dann die Woche? Kaum ist es Montagmorgen, da gehen die Klappen auf. Wo sind unsere Gedanken als erstes? Bei unserem Job, das Kind schreit, mein Auto muss in die Werkstatt. Wie viele Probleme, wie viele Sorgen haben wir? Ich glaube, jeder kann so eine Liste auflisten. So, und dann ist gut zu wissen, ich habe jemand, da kann ich gerade mal eine SMS schicken. Ich wollte nur kurz eine Begebenheit in Matthäus 14, 30, 31. Da war auch jemand so in einer Notsituation. Petrus, das ist ja wirklich ein Apostel, den können wir immer wieder bringen. Wir haben am Mittwoch gerade damit angefangen und er ist wirklich ein interessanter Bursche, dieser Petrus. Der hat Eigenschaften, jeder könnte so ein bisschen von dem was haben. Und da wissen wir, da ist ja die Situation, wo Petrus in einer Notsituation ist. Erstmal die Jünger auf dem Boot, auf dem Meer, der Herr hat sie erstmal alleine gelassen, also sie waren alleine unterwegs. Und der Sturm kommt auf, die Wellen immer doller. Und der Herr kommt, sie erkennen ihn erstmal gar nicht. Da kommt ein Mann und sie dachten, es ist ein Gespenst. Sie kennen ihn nicht in dem Dunkeln. Aber er kommt auf dem Wasser gelaufen. Als Petrus ihn erkannt hat, sagte er, wow, wenn du das so kannst, dann befiehl mir und ich komme zu dir. Und er kommt. Und kaum hat er die Wellen gesehen, da geht sein Glaube ein bisschen verloren, ne? Und er fängt an zu sinken. Kannst du ja mal das Bild hier, und was ruft Petrus? Herr, rette mich. Das war die Notsituation. Er fing an zu sinken. Sobald diese ganzen Situationen um uns sind, die uns wirklich Probleme schaffen, wo wir uns Sorgen machen, und dann schreien wir, dann wissen wir auch, wo wir schreien können als Christen. Dann schreien wir, Herr, rette mich. Ist auch kein Problem für den Herrn gewesen. Er hat nur seine Hand gereicht und hat gesagt, halt dich fest, komm. Anschließend sagt der Kleingläubige, warum zweifeltest du? Also Petrus müsste ihn eigentlich schon gekannt haben, dass der in vielen Situationen geholfen hat. Das werden wir bei einem anderen Mal uns solche Eigenschaften anschauen, wie Jesus mit den Menschen umgegangen ist. Und das Interessante ist, da ist der Herr Jesus nur ins Boot eingestiegen und das legt sich, der ganze Sturm. Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Das ist interessant. Und da sage ich mir immer, wieso nehmen wir den Herrn nicht immer in unserem Boot? Unser Bötchen, auch wenn es nicht groß ist, aber die Notsituation eben, weil sie so, das Bötchen so klein ist und wir so machtlos sind, und wir den Herrn in unserem Boot reinnehmen, wie schnell beruhigt sich das Ganze? Und das ist ein Punkt, wo ich sage, das können wir schon Montagmorgen anfangen. Und sagen, Herr, du weißt, was ich heute alles zu erledigen habe. Hilf mir da, gib mir die Kraft. Ich brauche das. Und ich bin mir sicher, dass der Herr uns nicht so lassen wird. Wenn ich solche Beiträge bringe, dann ist das auch oft so, dass ich zumindest schon mal ein bisschen versucht habe, das zu lernen. Und es gab auch in letzter Zeit eine Situation, einen Tag, wo ich den ganz anders mir vorgestellt habe beim Aufstehen. Wir waren weg. Das war noch in den Herbstferien, ja. Dann kamen wir einen Tag bevor wir nach Hause kommen sollten, wegen Sturm in Holland, haben wir gesagt, komm, wir fahren schon mal nach Hause. Nachts irgendwann angekommen, direkt hinter das Haus geparkt, alles so stehen gelassen, schlafen. Am nächsten Tag wollte ich ganz in Ruhe, so ein bisschen so chillig meine Tätigkeiten verrichten. Aber das kam ein bisschen anders. Ich stand irgendwann um 11 Uhr auf, jetzt gehst du mal runter und kannst das Auto da abhängen und hochfahren, alles abladen und sauber machen. Ja, und dann stand ich so vor der Wiese, dass ich gedacht habe, ach, das ist doch einfach, fährst einmal auf die Wiese runter, wenden und wieder hoch und dann kannst du da alles klar machen. Schließlich hast du ja ein Allrad. Ist ja kein Problem. Ne? Ja, und ich fuhr runter, einmal gewendet und Gas und wieder hoch. Ein Meter vor der Kante, vor der Bordsteinkante, drehen alle vier Räder durch. Mist, sag ich, geht nicht. Mehr Anlauf nehmen, du kannst das ja, du hast ja auch Differentialsperre. Rückwärts nochmal bis unten hin, Differentialsperre rein, Gas gegeben, 3 Meter vor der Kante. Und dann habe ich gemerkt, du kommst da nicht mehr hoch, ist vorbei. Da habe ich nochmal 3 Anläufe gemacht. Der letzte Anlauf, der war so, dass ich mit meinem Heck hinten im Kirschbaum stand und keinen Meter mehr hochkam. Alle 4 Räder drehten sich in so einer tiefen Matsche. Naja, denkst du, noch nicht weitergedacht. Ich habe gesagt, das kriegst du aber irgendwie noch, du bist ja ein Fachmann, ne? Von wegen. Ich bin hochgelaufen, guckte nur runter und denkst, hast du Mist gebaut? Ist klar, die Nachbarn alle durch die Löcher geguckt. Na, was hast du da angestellt? Wenn du Hilfe brauchst, sag uns Bescheid. Ja, da dachte ich, danke. Ist ja klar, Frau kommt auch direkt zum Balkon. Hast du sie nicht mehr alle? Okay, sage ich, ich weiß, ich habe sie nicht mehr alle. Und während ich da am Überlegen bin, wie ich das rausziehen soll, kommt plötzlich Jelinde und sagt, ja, hör mal, hast du das Wasser aufgedreht in dem Waschraum? Ich wollte die Wäsche waschen. Ja, habe ich aufgedreht. Ja, dann geht sie dahin, wir gucken. Oh, kommt sie, da zischt was, irgendwie kommt Wasser raus. Ja gut, sage ich, ich komme mal gucken. Ich gehe da hin, ein Griff, ich sage, du kannst es ja, ein Griff, dreh mal am Hahn. Da war nur noch eine halbe Umdrehung und da spritzte das Wasser mit 4 Bar. So, gegen die Arbeitsplatte, Waschmaschine links, Trockner rechts. Ich hatte nur so einen Spalt, versuchte den noch zuzumachen, ging nicht. In einem Satz gelaufen, Haupthahn abgedreht, da stand das Wasser schon so hoch im Waschraum. Ich denke, Mist, wie kriegst du das jetzt alles noch geregelt? Draußen das Auto, das jetzt hier. war aber noch nicht genug. Wasch es schnell ab, irgendwann sauber gemacht, so sage ich, jetzt kannst du machen. Hahn repariert. Da kommt sie 2 Minuten später und sagt, Maschine geht nicht. Ich denke, nein. Jetzt kommt's. Ich komme dann da rein, Maschine raus und guck rein und sage, es darf nicht wahr sein. Durch dieses Spritzen nach oben verteilte sich das ganze Wasser nach rechts und nach links. Die Waschmaschine war ja oben offen und da sitzt ganz oben so eine große Elektronikplatine, die Steuerung, offen. Ich gucke rein, ein Wasser, aber wirklich ein Wasser. Die Maschine, die habe ich vor einem Dreivierteljahr gekauft. Der Verkäufer sagte, die hält 25 Jahre, sage ich, meine letzte Maschine. Und ich dachte, jetzt ist sie weg, die letzte Maschine. Und erst dann machte es Klick bei mir. Ich habe dann nur noch gestanden und habe gesagt, also ich habe jetzt hier keine Chance mehr. Ich bin ganz unten angekommen. Dann erst habe ich gesagt, Herr, hilf mir. Jetzt brauche ich Kraft. Jetzt brauche ich Geduld. Und die brauche ich und nicht wenig. Ich habe nur noch dieses Stoßgebet raus und habe dann so langsam überlegt, was machst du da? Ein bisschen abgetrocknet. Ich dachte, sobald alles dann nass ist, ist vorbei. Ein Elektronikwerk, das weiß, da muss nur ein kurzer sein, dann macht Peng Peng, ne? Blinzelt es ein bisschen und dann war es das. Habe ich abgetrocknet, Föhn drauf. Irgendwann habe ich gesagt, so, jetzt musst du mal probieren. Ich habe sogar noch am Mittagstisch gebetet, dass der Herr da hilft. Da sagt sie, du hast aber. Ja, sage ich, man muss auch dieses Vertrauen irgendwo haben. Und ehrlich gesagt, er hat das belohnt. Ich bin kurze Zeit später runtergegangen, habe die Maschine angemacht. War noch ein Schalter, war noch der offen, den haben wir nur durch Kippen noch der Maschine, kamen noch 4 Liter Wasser raus. Ich habe gesagt, ob es jetzt noch läuft. Und ich habe angemacht und sie läuft heute noch. Das war für mich ziemlich eindeutig und klar. Also mehr brauchte ich nicht zu wissen, dass der Herr da geholfen hat. Und das sind so Situationen, ich sage mal, die, ich erzähle sie nicht, weil ich so toll bin oder dass ich so was Besonderes, ich bin nichts Besonderes. Ich bin genauso wie ihr und ich schimpfe auch manchmal wie ein Rohrspatz zu Hause, wenn es da nicht funktioniert. Aber wir müssen einfach lernen, in solchen Situationen mal kurz still werden und sagen, Herr, du weißt, dass ich jetzt so wütend bin, gib mir jetzt die Geduld, die ich brauche, gib mir die Weisheit, um zu wissen, welchen Schritt ich als Nächsten tun kann. Und ich habe schon viele Situationen erlebt, da hat er ja geholfen. Und da steht man nur da und sagt, wow, ist das nicht ein Herr? Wenn Notsituation ist, habe ich gerade gesagt, dann sind wir ja schnell bereit, ne? Da hinzukommen. Aber wie sieht es aus, wenn uns gut geht und wir nicht an den Herrn denken brauchen, weil es ja funktioniert? Das ist der Alltag, von Montag bis Samstag und dann kommt wieder der Sonntag, ne? Und da habe ich mir auch gesagt, du kannst morgens aufstehen und sagen, Herr, du bist allmächtig, du bist der Ewige. Ich glaube, da hat der Jesus in seinem Mustergebet uns das gegeben, dass wir ihn erstmal loben, ihn als den Ewigen, ihn als der, der von Ewigkeit zu Ewigkeit und der alles in seiner Hand trägt. Er ist so groß, dass er die ganze Welt in seiner Hand trägt und er ist so klein, dass er hier reinpasst. Und darum geht es. Wie klein müssen wir ihn zerknütteln, damit er hier reinpasst? Wir brauchen ihn nicht zerknütteln. Wir brauchen nur eine Verbindung zu ihm aufbauen, diese Online-Verbindung. Ihn einfach fragen, was hast du heute vor mit mir? Ich habe meinen Plan. Hast du auch noch was dazwischen einzuwenden? Wenn ja, dann nehme ich das gerne entgegen. Und vorhin habe ich gesagt, ja, wenn der Herr, wo 2 oder 3 zusammenkommen in seinem Namen, da ist er hier. Was ist, wenn ich alleine bin? Dann kann er nicht in unserer Mitte sein. Er kann dann nur direkt neben mir sein, bei mir sein. Und er sagt ja auch in Matthäus 28, den letzten Vers, sagt er, ich werde bei euch sein alle Tage, bis zur Vollendung des Zeitalters. Also er ist immer bei uns. Und das ist das Entscheidende, zu wissen, dass der Herr Jesus immer bei uns ist. Interessant ist, dass vorab Matthäus 17, Vers 4, und da sagt Gott etwas ganz Entscheidendes auch zu uns. Während er noch redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke, und siehe, eine Stimme kam aus der Wolke, welche sprach, dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, ihn hört. Also viele Menschen glauben an Gott, glauben aber nicht an den Herrn Jesus. Und dieser Vers, das ist ja eigentlich so klar, an Gott glauben sie, an den Herrn Jesus nicht, an seinen Sohn glauben sie nicht. Und da sagt Gott selbst, ihn hört, hört, was er sagt. Und wir haben ja unseren Wanderführer. Da können wir wirklich daraus lernen, was er alles zu uns sagt. Ich hatte vor längerer Zeit eine Diskussion mit einem, da habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, wo jemand sagt, wofür brauchen wir noch beten? Der Herr weiß sowieso, was morgen mit mir passiert. Also er weiß das im Vorfeld, also brauche ich gar nicht mehr beten. Es kött wird kött, ne, sagt man doch. Das stimmt aber, sag ich mal so, nur in einem kleinen Bereich. Gott weiß das, wir wissen es nicht. Interessant ist aber auch, ich habe mir gesagt, das kann aber nicht sein, dass Gott nur so ein, dass wir Gott so einschränken in seinem Wissen, in seinem Können. Und dazu möchte ich kurz noch eine Stelle in 1. Samuel 23 ein paar Verse lesen. Geht da wieder um David. Und man berichtete David, siehe, die Philister kämpfen gegen Keila und plündern die Tennen. Da befragte David den Herrn und sagte, soll ich hinziehen und diese Philister schlagen? Und der Herr sprach zu David, zieh hin und schlage die Philister und rette Keila. Aber die Männer Davids wollten das erstmal nicht. Und dann kommt er in Vers 4, da befragte David wieder den Herrn. Und der Herr antwortete ihm und sprach, mach dich auf und zieh nach Keila hinab, denn ich will die Philister in deine Hand geben. Und die Niederlage war groß. Also da haben wir die Situation, kennen wir bei David, der hat das öfter getan, bevor er in den Krieg gezogen ist, hat er Gott gefragt, soll ich da hinziehen? Und wenn Gott gesagt hat, ja, dann ist er hingezogen. Wenn er gesagt hat, nein, dann ist er nicht hingezogen, weil dann wusste er, das geht daneben. Das ist jetzt die Situation, wo wir sagen könnten, Gott weiß, was morgen passiert mit mir, also ich brauche auch nicht weiter drum bitten. Aber dann kommt es weiter. In Vers 10, und David, also da war dann weiter die Situation, dass Saul das gehört hat, und Saul war ja immer hinter David noch hinterher, und Saul hatte schon den Gedanken hinter David her. Und David sprach, Herr, Gott Israel, dein Knecht hat als gewiss gehört, dass Saul danach trachtet, nach Keila zu kommen, um die Stadt um meinetwillen zu verderben. Und dann kommt's. Und stellte die Frage, werden die Bürger von Keila mich in seine Hand ausliefern? Wird Saul herabziehen, wie dem Knechte gehört, wie dein Knecht gehört hat? Herr, Gott Israels, lass es doch deinen Knecht wissen. Und der Herr sprach, er wird herabkommen. Wie würdet ihr euch die Geschichte jetzt weiter vorstellen? Wie geht die aus? Also für mich, wenn ich jetzt bis hier nur lese, dann würde ich sagen, er kommt und er nimmt mich dann gefangen. Ne? Aber wir lesen weiter. Und David fragte weiter, werden die Bürger von Keila mich in seine und meine Männer in die Hand Sauls ausliefern? Der Herr sprach, sie werden dich ausliefern. Das ist eine klare Aussage. Wenn Gott das sagt, dann ist das auch klar, oder? Da machte David und seine Männer sich auf, etwa 600 Mann, und sie zogen aus Keila fort und streiften umher von einem Ort zum anderen, und es wurde Saul berichtet, dass David von Keila entkommen sei. Da ließ er davon ab. Also es passiert nicht das, was Gott ihm vorher gesagt hat. Und David blieb in der Wüste auf dem Bergfesten, und Saul suchte ihn alle Tage, aber Gott gab ihn nicht in seine Hand. Das ist eine schöne Aussage. David hat ein enges Verhältnis zu Gott. Und das Interessante ist bei dieser Begebenheit, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht, aber für mich ist das klar, Gott weiß auch, was geschehen würde, wenn wir uns anders entscheiden würden. Das steht ja in seiner Allmacht. Wo ist das Problem? Wir machen uns zu viel Gedanken darüber, aber bei Gott ist das ja alles kein Problem. Er hat einfach die Macht. Er kann auch das zeigen, was nicht geschehen wird. Aber er weiß, wie das geschehen würde. Und da ist die Frage, und darauf will ich ein bisschen drauf hinaus, David hat selbst eine Entscheidung getroffen. Gott hat gesagt, so oder so. Und David hat überlegt und hat gesagt, okay, dann ziehe ich weg. Er ist weggezogen und es ist nichts passiert. Also Saul hat ihn nicht verfolgt. Und da ist die Frage, wie sieht es mit uns heute aus? Ich meine, egal welcher Mensch hat die freie Wahl, sich für Gott oder gegen Gott zu entscheiden. Und dieser Entscheidungsgrad, der ist so schmal, ich habe schon mal überlegt, ist das wirklich so? Und ich glaube, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er wirklich selbst entscheiden kann und selbst entscheiden muss. Für Gott oder gegen Gott. Geboren sind wir gegen Gott. Und dann muss er sich nur noch entscheiden, will ich für Gott? Und wenn diese Entscheidung getroffen ist, ist wirklich so eine messerscharfe Spitze. Der Grat ist nicht breit, da kann man nicht stehen. Da kann man entweder sagen, ich bin da oder ich bin da. Ich habe mich dafür entschieden. Und das ist das, was ich sage im Leben, die wichtigste Entscheidung. Für Gott oder gegen Gott. Und wenn jemand da ist, sage ich mal, der noch nicht diese Beziehung hat, auch wenn er 50 Jahre in die Gemeinde gekommen ist, aber diese Entscheidung noch nicht getroffen hat und noch nicht weiß, dass er hier die Software in sich hat, um diese Verbindung zu Gott zu haben, dann sollte er das wirklich tun für sich. Es geht nicht darum, anderen Menschen zu gefallen. Es geht darum, sich zu entscheiden für Gott. Bei Petrus und Judas, da hatten wir auch noch durchgenommen, da war es ja genau die gleiche eine Situation. Ich meine, die hatten eine ganz andere Ebene, aber von der Situation an sich. Petrus, der Herr ist vorbeigegangen und hat gesagt, folge mir nach. Genauso hat er auch bei Judas gesagt, folge mir nach. Judas ist auch hinterher gewesen. Er war auch 3 Jahre mit ihm zusammen. Er hat alles mitgekriegt, was der Herr da getan hat, an Wunder, an Wunderwirkungen, an alles, wie er mit den Menschen umgegangen ist. Aber in seinem Herzen hat er nicht die Entscheidung getroffen. Petrus hat gesagt, ich gehe mit dir auch im Gefängnis, auch bis in den Tod. Das war eine eindeutige Entscheidung für ihn. Er hat ihn verleugnet. Aber was hat Judas getan? Judas hat ihn verraten. Und wofür? Für ein paar Groschen. Seine Herzenseinstellung, die haben wir auch vorher schon gehabt. Er hat sich dafür im Vorfeld schon entschlossen. Er war geldgierig. Als diese Salbe auf das Herrn Haupt gegossen wurde, hat er auch gesagt, da hätte man ja für viel Geld verkaufen können. Schade eigentlich, ne? Nein, sagt der Herr, das tust du nur einmal. Und das für den Sohn Gottes. Und Petrus, selbst als er ihn verleugnet hat, hat vorher der Herr zu ihm gesagt, und ich habe für dich gebetet. Und das ist das Entscheidende für dem, wenn wir uns für den Herrn entschieden haben und schon mal fallen, schon mal die Woche da ist, wo wir richtig tief gefallen sind, dann sollten wir im Vorfeld schon dieses Gebet ausgesprochen haben. Herr, sei bei mir, auch wenn ich nicht, sag ich mal, gerade aktuell bin, wenn ich nicht an dich denke, sei bei mir, bewahre mich du vor Schritten, die ich eigentlich gar nicht machen will. Und darum geht es, diese Entscheidung zu haben. In erster Linie die Entscheidung, einfach sich für Jesus zu entscheiden und anschließend die Entscheidung, mit ihm zu leben. Aber dafür, mit ihm zu leben, da müssen wir den Herrn auch kennen. Und wir singen in einigen Liedern, dass wir ihn mehr kennen möchten. Dazu habe ich ein Bild. Ich komme ja immer wieder auf das schöne Bild zurück, ne? könnt euch vielleicht noch einige erinnern, da ist das Schloss Neuschwanstein. Und das vergleiche ich ein bisschen so mit meinem Herrn, mit unserem Herrn. Er hat ein Schloss auf einem Berg, auf einem Felsen, wo drumherum sind ja wirklich gefährliche Situationen. Aber er ist meine Burg, er ist unser Fels, wo wir Zuflucht suchen können. Und da dürfen wir hin, auch wenn wir in guten Tagen einfach mal da bei ihm zu sein. Und das Interessante ist, er möchte bei uns Wohnung machen. Aber um ihn kennenzulernen, wir haben ja gerade vorhin gehört, dass der Gott gesagt hat, ihn hört. Und Jesus sagt in Matthäus 11, 29, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden in eure Seelen. Und darum geht es ja. Er möchte, dass wir auch ruhig werden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt in der Woche, wenn dann auch Situationen sind, wo ein bisschen Aufregung da ist und man gebetet hat, wie man plötzlich ruhig wird. Das kennen wir, wenn manch einer vor der OP steht. Wir haben schon einige Berichte gehört, auch die letzten Sonntage. Dann steht man vor der OP und es funktioniert auf einmal, sodass andere Menschen sogar fragen, wieso bist du so ruhig? Ja, weil da andere sind, die für mich beten. Ich selbst dafür gebetet habe. Dann kann der Herr uns ruhig machen. Und das ist so das Zeichen dafür. Aber um ihn kennenzulernen, müssen wir auch wirklich zu ihm hin. Ich habe diese Bilder einfach nur so dargestellt. Die sehen ja wirklich klasse aus. Ne? Aber so sieht das innen aus, dieses Schloss. Von außen hätten wir das nicht erkannt, oder? Mit Sicherheit nicht. Da muss man schon dahin gehen und sich damit beschäftigen. Erstmal da reingehen, gucken und dann sagen, wow, das ist ja wirklich ein Königspalast. Und da darf ich wohnen? Das dürfen wir. Wir als Christen dürfen in diesem, wir haben auch in der ersten Stunde so einige Lieder gesungen von dem König, dem wir die Ehre geben. Und wie geben wir ihm die Ehre? Indem wir da wohnen, wo er eigentlich, was er für uns vorbereitet hat. Diese Burg, da können wir immer wieder zurückgreifen und sagen, wow, da will ich hin. In den Vorhof, ich habe da einfach nur geschrieben, seine Liebe, habe die Bilder ein bisschen so gezogen, ne? Die Höhe, die Tiefe, die Breite. Aber letzten Sonntag noch gehört, als Wolfram das gebracht hat. Seine Liebe, die ist so groß, dass wir sie gar nicht erfassen können. Und da dürfen wir drin wohnen. Er möchte bei uns wohnen, er möchte in uns wohnen. Das ist der Bereich, wo ich gesagt habe, wow, wenn das so jetzt offen ist, wir stehen wirklich so, der Herr kann in uns reinschauen. Und nur so weit, wie wir das zulassen, kann er auch bei uns wohnen. Wenn wir Gäste haben, ne, dann lassen wir den Wohnzimmer, Esszimmer beim Kaffee trinken und Gästetoilette. Ne? Mehr nicht, alles andere tabu. Nein, der Herr möchte bei uns wohnen. Der möchte uns helfen, auch wenn in der Abstellkammer was fehlt. Oder, was weiß ich, im Heizungskeller die Heizung kaputt ist. Oder egal auch wie. Er will uns helfen, er will dabei sein. Er will, dass wir mit ihm genießen. Wenn wir ihn aber im Vorfeld schon ausschließen, dann geht uns einiges verloren. Die Bilder habe ich deshalb nur so als, ja, damit man sich ein bisschen so zurückerinnern kann. Ja, worauf bezieht sich das? Der Herr selbst sagt ja, dass wir ihn um alles bitten können. Um was alles? Dann sagt so mancher einer, Moment, das kann ich aber jetzt nicht den Herrn fragen, ich möchte mir jetzt ein neues Auto kaufen, kann ich ihn doch fragen? Ich glaube nicht, dass das ihn angeht. Doch, ich glaube, der ist sich nicht zu klein, nicht zu groß für unsere Dinge. Dass er sagt, nee, Moment, dafür habe ich keine Zeit, ich habe Wichtigeres zu tun. Nein, wenn ich dieses Vertrauen zu ihm habe, ihn so gut kennengelernt habe, dann kann ich auch sagen, hey, ich bräuchte jetzt mal ein anderes Auto, kannst du mir vielleicht zeigen, was könnte ich da? Ich hätte gerne das. Oh ja, dann nimm dir das. Ist doch nicht schlimm. Oder, komm, lass das lieber. Wenn wir wirklich ernsthaft darum beten, egal was es ist, dann zeigt er uns das. Da bin ich mir sicher. Dieses Vertrauen müssen wir einfach lernen, von Tag zu Tag, dass wir dieses Vertrauen zu ihm haben. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Wenn ihr mich etwas bitten werdet in meinem Namen, so werde ich es tun. Dieses Vertrauen müssen wir wirklich lernen aufzubauen. Denn wer meine Gebote hat und sie hält, der ist es, der mich liebt. Wer aber mich liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und ich werde ihn lieben und mich selbst ihm offenbaren. Deshalb sage ich, also er wird uns nicht im Stich lassen, er wird sich wirklich offenbaren. Wir müssen nur lernen auch, auf seine Stimme zu hören. Samuel musste auch erstmal, ist dreimal zu Eli gelaufen, gesagt, Herr, du hast mich gerufen. Nein, nein, ich war das nicht. Dann kam er wieder, hast mich gerufen. Nein, ich war das nicht. Bis bei Eli Klick gemacht hat, aha, da spricht Gott. Und das hat er dann gelernt. Und so müssen wir auch lernen, in kleinen Dingen schon, auf den Herrn zu hören. Wir sollen uns auch nicht nur auf uns konzentrieren, wir können uns auch auf andere Menschen konzentrieren. Genauso wie jetzt mit dem Weihnachtsmarkt. Dass wir Interesse auch entwickeln für andere Menschen. Und der Herr wird sich offenbaren. Aber die Situation ist so, deshalb kommen wir zu diesem Bild. Sag mal, die Gefahren, die sind ja da. Wir leben ja noch nicht im Himmel. Wir sind ja noch mit unseren täglichen Schwierigkeiten konfrontiert. Wir müssen unser Leben weiterführen. Und der Feind lauert. Ich habe das Bild einfach so, das ist so ein bisschen, wo der Wolf steht da hinten und wartet kaum einen, sag mal so, in seine Not zu fressen. Ne? Aber wie gut ist, wenn wir da unten in diesem Schloss unsere Wohnung haben und nicht daneben ein Zelt aufgestellt haben. Moment, ich schlafe lieber im Zelt, Herr, dein Schloss ist mir zu prunkvoll. Nein, ich darf im Schloss leben. Und selbst wenn es dunkel um uns wird, haben wir die Chance, in dieser Burg zu wohnen, in dieser Burg zu leben. Was ist eigentlich, was uns täglich so die Kraft raubt? 2 Minuten haben wir noch Zeit. Und ich habe so überlegt, immer wieder beim Autofahren, wenn man zu Hause ist, wenn man noch kleine Kinder hat, große Kinder hat, überall kommen Fragen, wie kriegt man das geregelt, wie kann man das machen, und dann ist einem wirklich die Zeit zu knapp. Ich weiß nicht, also ich könnte, manchmal habe ich gesagt, 26 Stunden ist zu wenig für einen Tag. Also 36 wäre schon etwas interessanter. Aber was ärgert uns da? Wir brauchen für diese ganze Sache brauchen wir sehr viel Geduld. Und wenn wir so jedes Mal eine Liste aufstellen, was ärgert uns jeden Tag? Der langsame Autofahrer vor uns oder, was weiß ich, der Nachbar, der hinter der Gardine so beobachtet, oder jeder weiß so seine Probleme. Und wir ärgern uns drüber. Jeder geht dann die Farbe ins Gesicht, Puls hoch, ne? Und da sollten wir einfach lernen, jeden Tag zu sagen, Herr, gib mir jetzt die Geduld, ich brauche die jetzt. Und ihr werdet merken, das ist kein Wunder, denn Gott kann das einfach. Er gibt dir die Geduld, er gibt dir auch die Kraft. Und es funktioniert. Einfach auf ihn schauen, zu ihm gehen und sagen, ich brauche gerade das. Kannst du mir da helfen? Es ist schon interessant, wie wir singen ja auch in den vielen Liedern. Zum Beispiel in Lied 672 hatte ich mir mal so, das sind so ganz interessante Lieder. Damit wir ihn kennenlernen, dürfen wir nicht in diesem Alltagsstress bleiben. Da müssen wir auch ein bisschen zurückkommen. Und da steht es, in der Stille angekommen, werde ich ruhig zum Gebet. Große Worte sind nicht nötig, denn Gott weiß ja, wie es mir geht. Da werden wir stille und so lernen wir Gott kennen. Wir haben auch noch ein anderes Lied, das ist auch ganz interessant, hatte ich mir auch notiert. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Das Höchste meines Lebens ist, dich kennen, Herr. Wie gut kennen wir ihn wirklich? Und nur wenn wir ihn kennen, können wir sagen, ich kann ein Vertrauensverhältnis zu ihm aufbauen. Und das führt zu einer Beziehung, wo ich sagen kann, ich nehme dich, Herr, egal wie die Situation ist, ich nehme dich in mein Bötchen und ja, dann überlegen wir. Darfst du da hinten sitzen und ich ruder schon, weil ich habe ja Kraft, oder? Ja, manche Situationen kriege ich ja bewältigt, aber nicht alle. Oder sage ich, Herr, begleite mich, aber regiere in mir. Darum geht's. Lass ich den Herrn regieren in meinem Leben. Ich muss denken, ich muss planen. aber ich muss den Herrn regieren lassen. Und wenn er schon mal einen Strich, eine Tür zumacht und sagt, hier nicht durch. Nicht der Mist, ich wollte aber hier. Nein, hier. Dass wir ruhig bleiben und sagen, okay, da sind noch 5 Türen offen. Welche muss ich jetzt nehmen? Und er zeigt sie uns. Ich hatte so ein Erlebnis, das war wirklich interessant. Die Zeit ist jetzt aber nicht, das zu erzählen, wo ich wirklich, das war keine Notsituation, aber ich habe es mir einfach zeigen lassen. Und es hat sich gezeigt. Ich hatte die Entscheidung zwischen 2 Optionen, da etwas zu kaufen und da etwas zu kaufen. Und dann kam die Frage, wie soll ich mich jetzt entscheiden? Und die Entscheidung kam schnell. Ein Tag später kam eine E-Mail, Herr Krestel, die Bretter sind verkauft. Okay, sage ich, so schnell geht das. Ich sollte erst Montag dahin, am Samstag habe ich die Antwort, also dahin. Dann dachte ich, warum will er dahin? Ich wollte eigentlich, das Angebot war mir lieber, günstiger und mehr Teile. Nein, da gehst du hin. Und da kam ich in eine Situation, da wollte jemand ein Surfbrett verkaufen und ich wusste jetzt nicht, warum muss ich jetzt gerade dahin. Dann komme ich abends ganz spät, funktioniert ja auch nicht ganz so nach meinem Plan, aber der Herr hat das so geführt, die Person konnte auch nur später, hat sich das Ganze verschoben. Ich kam da an, da steht ein junges Mädchen vor mir und will die Bretter verkaufen. Da sage ich, wieso haben Sie keine Lust mehr? Die war ja gerade mal Anfang 20. Nein, sagt sie, die gehörten meiner Mama. Ja, und wie, hat sie aufgegeben, jetzt zu fahren? Nein, sie lebt nicht mehr. Und dann stehst du da und denkst, wieso hat Gott mich heute hierher geführt? Ja, sage ich, was ist denn passiert? Ja, sie ist vor 3 Wochen verstorben, eine Routine-OP. Sie ist nach der OP an einer Blutvergiftung verstorben und jetzt stehe ich alleine da. Da habe ich nur überlegt, das hat der Herr so geführt, dass ich jetzt hier hinkomme, welche Aufgabe hast du da? Ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Dann sage ich, Sie sind aber, haben Sie das schon verarbeitet? Nein, sagt sie, ich habe gar keine Kraft. Sie stand da wie ein, sag mal so, wie ein Glas. In Stein. Ihr Blick war auch so. Sagt, ich habe keine Kraft. Ich kann das nicht verarbeiten. Ich habe keine Kraft zu weinen. Ich habe auch keine Kraft, das irgendwie weiterzugeben. Da habe ich überlegt, Herr, gib mir 2 Worte. Ich brauche nicht mehr. Aber was kann ich der jungen Frau sagen? Gesagt, Sie haben keine Kraft. Es wird noch die Zeit kommen, dass Sie darüber weinen werden. Sagt, ich habe keine Kraft zu weinen. Sag ich, ich bin Christ, ich glaube an Gott und ich weiß eins, der gibt die Kraft. Solche Dinge zu verarbeiten und auch darüber zu weinen, denken Sie dran. Sie sagte nur, mit Gott habe ich nichts zu tun. Ich weiß nicht, was ich dazu noch weiter sagen soll. Ich kann nur für Sie beten, dass Gott ihr noch Gelegenheit schenkt, irgendwie, durch irgendeine Begebenheit, dass Gott ihr begegnet und dass sie da die Kraft kriegt. Ja, wir kommen zum Ende. Ich habe schon mal den einen Spruch geschrieben oder gesagt, damit wir mit, sag ich mal, mit neuer Kraft, mit einem neuen Ziel, mit einem neuen Vorsatz da dran gehen, dass wir das einfach in unseren Alltagsaufgaben übernehmen, dass wir da neue Dinge denken, anders denken. Wir möchten an Dinge denken, an denen wir noch nicht gedacht haben. Denn wenn wir an Dinge denken, an denen wir noch nicht gedacht haben, werden wir Dinge tun, die wir noch nicht getan haben. Und wenn wir Dinge tun, die wir noch nicht getan haben, werden wir Dinge erleben, die wir noch nicht erlebt haben. Das bezieht sich alles nur zum Guten. Und wir einfach das uns vornehmen, schon von Montagmorgen bis Samstag einfach den Herrn einfach mitnehmen in unserem Boot, damit er uns begleitet und noch mehr, dass er uns führt, dass er in unserem Herzen regiert. Das wünsche ich uns allen. Mit dem Wagen, Ja, ich wollte es ja nicht zu lang machen, aber wenn du das noch haben willst, ja, ich habe überlegt, der eine Nachbar sagte mir dann, nimm zwei Bretter und dann legst du sie unter den Rädern, also vor den Rädern, und dann fährst du über die Bretter hoch. Okay, habe ich versucht. Halbe Stunde oder später sage ich, geht auch nicht. Sobald die Bretter nass sind, funktioniert nicht. Also immer abgerutscht. Und das ist ja nicht, es ist schon steil, es ist recht steil und der Bus wiegt auch 2,5 Tonnen. Ich habe gesagt, ich habe keine Chance, ich habe ja noch den Jeep, ne, und könnte das ziehen, aber der wiegt nur die Hälfte. Also funktioniert nicht. Da habe ich Seile erstmal gespannt, 25 Meter Seile, ein Seil nach dem anderen, und wollte das hochziehen. Markus war nicht zu Hause, ich auch noch etwas verärgert und dann dachte ich, bleib ruhig, du hast ja gerade gebetet, also bleib ruhig. Und dann habe ich das vorbereitet, es regnete noch nicht. Dann, eine halbe Stunde später, kommt der Markus und als er ankam, regnete es wieder. Ich sage, noch schlimmer. Da ich, kannst du nicht etwas früher kommen, sofort. Ja, ich bin jetzt da, jetzt können wir machen. Ja, okay. Und dann sage ich hier, ich wollte mit dem Seil ziehen. Moment, sagt er, hast nicht du so eine Umlenkrolle, mit der man so Holz ziehen kann? Carlotta, kennst du das ja, ne? Im Wald habe ich damit gearbeitet. Ich sage, stimmt, ich habe doch was. Dann habe ich das am Haus festgebunden, die Umlenkrolle am Haus festgebunden, einmal Seil nach unten, wieder hoch und dann konnte ich mit dem Jeep ziehen. Mit dieser Übersetzung konnte ich mit 1,2 Tonnen die 2,5 Tonnen ziehen. Und da war ich anschließend, eine halbe Stunde war das Auto auf dem Pflaster. Es war verdreckt, aber es war draußen und ich war sehr dankbar. Denn kurze Zeit später lief auch die Maschine. Ich sage mal grundsätzlich, was kann man da noch sagen? Einfach nur sagen, Herr, danke. Ich habe dich wieder mal erlebt, aber ganz so, im vollen Zuge. Und das ist das Interessante dabei, ne? Man sollte daraus lernen.